Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und natürlich unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Der donnerstägliche Blick auf die aktuell laufenden Turniere und auf die Geschichten dieser Woche bisher. Die PGA Tour, die ist weiter in Asien unterwegs, mittlerweile in Korea angekommen. Jeju Island, dort wird the CJ Cup at Nine Bridges ausgespielt. Sperriger Titel und ein Platz, der das ungefähr so in sich, noch mehr in sich hat als der Titel des Turniers, um den auszusprechen.
Das ist allerdings wahr. Der Platz ist ein ziemlich krasses Stück Arbeit für die Pros, die da jetzt am Start sind. Letztes Jahr war er der viertschwierigste Platz im ganzen Tourablauf auf der PGA Tour. Du hast hohe Winde natürlich, die den Platz eben auch dann sehr, sehr schwer machen. Hast aber halt auch große Grüns mit viel schönen Wellen drauf und vor allen Dingen auch tiefe Bunker. Und der Mix insgesamt führt dazu, dass es eine ziemlich krasse Platzstatistik gibt. Was heißt Platzstatistik? Also es ist wirklich zum Beispiel zu scramblen, wenn man also eben nicht bilderbuchtechnisch fortfährt in seinem Golfspiel. Die Scrambling Percentage war 48,2%. Also das heißt, ein Up and Down war weniger als die Hälfte der Zeit möglich. Mhm. Das war der absolut niedrigste Prozentsatz auf der Tour überhaupt letztes Jahr. Und auch die drittniedrigste Sand Save Percentage mit 39,3, also was ja für Tour-Pros jetzt normalerweise absolut machbar ist, auch wenn man im Sand sitzt, dann doch nochmal da irgendwie das Ergebnis zu retten, ist da tatsächlich schwierig. Und das hängt halt auch noch, also der Platz ist so an so einen Ausläufer von dem Berg eben auf Jeju Island gebastelt. Und das sieht so relativ flach aus, aber es ist sehr, sehr tricky. Und die örtlichen Golfer sprechen also von Hala Mountain Break. Also das ist Hala Mountain, ist offensichtlich der Berg dort. Und der eben wohl auch dann noch den Verlauf der Grüns beeinflusst. Mhm. Und vielleicht ist da auch noch was Spirituelles dahinter, man weiß es nicht.
Das kann auf jeden Fall auch sein. Das möchte man in Asien ja auch nicht völlig von der Hand weisen. Ich weiß nicht, müsste man mal reingucken bei Ancient Aliens auf dem History Channel. Da würde man sicherlich Näheres erfahren über ähnliche Verschwörungstheorien. Kleiner Programmtipp, wenn ihr mal keine Lust auf Sport- oder Golf-Podcast habt. Man kann sehr viel lachen bei dieser Sendung. Aber nichts zu lachen hat man im Nine Bridges. 73,2 der Scoring Average, das ist der zweithöchste bei einem Nicht-Major der letzten Saison gewesen. Nur PGA National, wo die Honda Classic ausgetragen wird, war noch schwieriger, aber schwieriges Terrain, offensichtlich was für Justin Thomas, zumindest im letzten Jahr.
Ja, da hat er mal tatsächlich eine Marke gesetzt, dann auch noch in der Rückschau, wenn man die Statistiken ganz ehrlich betrachtet. Justin Thomas hat letztes Jahr ja sowohl das Honda als auch eben das Nine Bridges gewonnen. Damit also die beiden schwierigsten Plätze außerhalb der Major-Turniere für sich entschieden. Und das ist natürlich auch erstmal eine Meldung. Also ich meine, da sieht man auch die Form, die er da eben zeitweise hatte letztes Jahr. Und das ist halt, er hat sich auch nochmal über den Platz ausgesprochen, hat eben gesagt, dass das Putten auch in diesem Wind so schwierig ist. Wir hatten das ja auch schon beim British Masters jetzt bei Justin Rose, der einen Putt Richtung Loch spielt und dann einfach, wo der Putt dann abgetrieben wird vom Wind, also was man richtig sehen kann. Und das ist auf diesem Platz sicher auch ein Problem. Und der Wind natürlich, das sagt er auch, ist ein riesiger Faktor. Und plus das Design des Golfcourses und die Grüns sind halt auch schwierig. Also sprich, es ist alles. Irgendwas ist immer. Und insofern, also das ist vom Abschlag her, es ist gar nicht so tricky, weil es tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Plätzen in Südkorea, die sehr, sehr eng gebaut sind, wo du echt Schwierigkeiten hast, überhaupt das Fairway zu treffen, ist der relativ weit. Also Fairways triffst du schon. Das ist eine Statistik, die relativ unspektakulär ist. Grüns kann man schon auch dann ganz gut treffen, aber wenn man sie eben nicht trifft, dann hast du ein richtiges Problem.
Und so richtig locker lief's nicht wie letztes Jahr Justin Thomas in diesem Jahr von der Hand auf der ersten Runde. Er ist nicht unter den Führenden. Ganz oben Chaz Revi, 68 gespielt. Danny Willett folgt zusammen mit Siwoo Kim auf dem geteilten zweiten Platz. Die haben eine 69 gespielt. Also ihr seht schon und hört schon, die Ergebnisse sind relativ hoch für PGA Tour Standards. Und Justin Thomas, der liegt aktuell in Anführungsstrichen nach der ersten Runde nur bei plus eins.
Ja, es ist generell so, wenn du da auch die Scorekarten betrachtest, ich muss gestehen, ich habe das nicht angeguckt mitten in der Nacht jetzt, aber wenn du die Scorekarten anguckst, hast du also bunt über bunt, also das widerspiegelt so ein bisschen das, was wir auch in der Platzanalyse jetzt gesagt haben, auch bei Justin Thomas ist es zum Beispiel so, dass er auf der 4 gleich mal irgendwie ein Double Bogey hinnehmen musste, drumherum 1 und 9 im Birdie gespielt hat, 12 auch nochmal im Birdie, dann 2 Bogies auf 15 und 17. Das ist sogar relativ unspektakulär. Tyrrell Hatton liegt auf einem geteilten 20. Platz auf Even Par insgesamt. Das Even Par war aber nicht ereignislos. Der hat auch erstmal irgendwie, der hat auf dem Back 9 angefangen. Genau, und dachte sich auch, ich mache hier mal ein bisschen Action, hatte ein Birdie 10, ein Triple Bogey auf der 11, auf einem Par 4, Birdie 12, Bogey auf der 13, Birdie auf der 14. Dann hat er sich gesagt, so geht's nicht weiter, hat mal 4 Löcher im Par gespielt, dann auch die 1 und 2 im Par, dann hat er leider nochmal ein Double Bogey an der 3 gespielt, um aber zu sagen, so höre ich hier nicht auf, dann spielt er halt ein Birdie an der 8 und ein Eagle an der 9. Also du siehst, das ist also wirklich, du kannst alles Mögliche spielen, aber der Regelfall ist halt, dass du A, nicht bogeyfrei bleibst oder auch Schlimmeres gerne mal und B, dass es halt wirklich ziemlich hin und her geht und so tat das eigentlich auch wirklich fast im regelmäßigen Wechsel bei Sung Jae-im. Das ist der koreanische Jungstar, der jetzt neu auf der PGA Tour ist, der also absolut die Web.com Tour pulverisiert hat. Und von dem alle Experten im Moment sagen, das schauen wir uns jetzt mal an, das sieht mal richtig gut aus. Und das hat er zumindest letzte Woche mit einem Platz wirklich Einschlag hinter den Playoffs untermauern können. Und das ist Scorekarte, ist auch wirklich 2 Bogies, Birdie, Bogie, Birdie, 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 Bogie, Birdie, Bogie, Bogie, Birdie, Bogie. Und da waren es nur ein paar Parts dazwischen, die habe ich jetzt übersehen. also das geht wirklich hin und her. Du siehst, da ist immer Potenzial, ein Birdie zu spielen. Das ist aber überall auch Potenzial, natürlich dann irgendwie das Ergebnis nicht retten zu können. Und Sung Jae-im ist mit dieser bunten Scorekarte eben jetzt genau gleich platziert mit Justin Thomas. Was jetzt ja, nach der ersten Runde vielleicht noch nicht so viel aussagt. Plus eins, da ist für beide noch überhaupt nichts verloren. Weil, ich wage auch eine unglaubliche These, dieses Turnier nicht mit minus 26 ausgehen wird, wie in Malaysia.
Das
sehe ich definitiv nicht.
Da lehnst du dich nicht sehr weit aus dem Fenster. Aber lass noch mal bei Sung Jae-im bleiben. Das ist ja auch sozusagen Lokalmatador. Mit 4 Jahren zum ersten Mal auf diesem Golfclub oder in diesem Golfclub aktiv gewesen. Da ist seine Familie nämlich hingezogen nach Jeju Island. Von daher, der kennt sich da gut aus. Seine Mutter hat ihn mit dem Golfplatz in Verbindung gebracht. Von der hat er auch die ersten Golfschläger gekriegt. Und ja, tatsächlich eine sehr, sehr steile Karriere hingelegt. Du hast die Web.com-Tour schon erwähnt. Der wurde ja auch von Ernie Els schon ausgezeichnet, der ja 2019 den President's Cup, das Team, das internationale President's Cup Team leitet. Der hat auch schon gesagt, der Junge hat's drauf, das wird mal einer, dem steht die Zukunft letztlich offen.
Ja, also ich bin sehr gespannt, also die Prognosen sind in den Himmel jubelnd und also ich habe ihn noch zu wenig spielen sehen, weil er jetzt ja neu ist auf der PGA-Tour, um selbst so eine super Meinung dazu zu haben. Aber alles, was man so hört und was eben auch Experten beobachtet haben, ist halt einfach das da, dass das Gesamtpaket halt unglaublich gut ist. Der hat halt schon als Kind irgendwie alles halt gerade ausgehauen und also wenig Fehler auch da letztendlich produziert. Und Brian Renesch, das ist sein Caddy, der letztendlich dann die Web.com-Tour, also das die Final Stage dann für ihn gecaddied hat. Der war selber Pro und hat vor 10 Jahren irgendwie auf der PGA Tour gespielt und der weiß schon ein bisschen, wie es läuft und der hat halt auch gesagt, das ist einfach, der ist weit genug mit dem Driver, er ist einer der besten Putter, den er jemals gesehen hat, er hat schöne, hohe Flugkurve bei den Eisen, dass du eben einen guten Stopp auch auf dem Grün hast. Was mit vielen Plätzen, die auf der PGA Tour gespielt werden, natürlich dann sich sehr gut verträgt. Und er sagt dann so, als Zusammenfassung, he's going to be fine. Auf der PGA Tour meint er in dem Fall. Und es ist schon so, dass da jetzt tatsächlich, also auf diesem Kurs seiner Kindheit, also auf dem Jeju Island Kurs, bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich meine, das ist jetzt so der dritte Name aus Südkorea, der so ganz hoch gehypt wird. KJ Choi ist natürlich der Altmeister. Da gibt's nichts zu sagen und auch nichts anzuzweifeln. Dann war natürlich der erste große Nachfolger Siwoo Kim, der ja dann das Players zum Beispiel letztes Jahr wahnsinnig hoch gewonnen hat, aber noch nicht die Beständigkeit zeigt im Moment. Und jetzt haben wir eben den Herrn Im. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der jetzt sich entwickelt und wie der jetzt das Wochenende auf diesem Platz dann letztendlich spielt. Weil ich glaube weder, dass Jess Reavie da vorne bleiben wird, oder Reavie, ich weiß nie, wie man den auch spricht, noch dass Justin Thomas und auch Im da bei unter ferner Liefen verharren werden. Da kann noch viel passieren. Kann theoretisch auch sein, dass er einen Cut verpasst, aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant und das werde ich mir auch sehr, sehr gerne übers Wochenende noch anschauen, weil ich glaube, das ist so einer der, wie gesagt, hochgehypten Spieler, bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber da muss man auf jeden Fall mal ein Auge drauf geworfen haben.
Auf jeden Fall geerdet, seine Eltern fahren mit ihm von Turnier zu Turnier, kochen für ihn, fahren ihn auch rum, weil 20 ist er zwar, aber er hat noch keine Driving License, wie man in den USA sagt, also kein Führerschein. Von daher ist er auch noch auf Hilfe angewiesen auf dem Golfplatz. Nicht mehr so sehr. Mal gucken, wie denn seine Entwicklung weitergeht. Wir werden ihn auf jeden Fall verfolgen hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Ja, 20 ist er. Die Dame, über die wir jetzt sprechen, die ist ein bisschen älter, hat auf der LPGA Champions Tour mal wieder gewonnen, also bei den Seniorinnen zugeschlagen. Dame Laura Davis, Desiree, die hat das zweite Major in diesem Jahr gewonnen.
Ganz genau. Super Performance. Das ist nämlich auch also tatsächlich ein Platz, wo die Bedingungen jetzt so ein bisschen, also ich meine, hier in Deutschland ist ja zumindest in Süddeutschland ist ja kein Herbst, sondern eher noch Sommer. Aber auf den Golfplätzen all around the world haben wir im Moment tatsächlich eher so Herbstwetter mit auf jeden Fall sehr viel Wind. Nur wenn du Glück hast, kein Regen. Und so war es eben dann auch in diesem French Lick Resort, wie das hieß. Und Laura Davis hat da einfach von Dame Laura Davis, muss man sagen, hat da wirklich einfach von vorne bis hinten eine überzeugende Vorstellung gebracht. Sie hat eben schon im Juli die US Senior Women's Open gewonnen. Das war praktisch das erste Mal, dass die überhaupt ausgespielt wurden. Das ist eine neue Turnierserie, weil die Damen keine Seniorinnen-Tour quasi hatten bisher. Und jetzt, also nicht auf der LPGA-Tour, und jetzt in Phoenix, im März hat sie in Phoenix gespielt, da war sie schon Zweite hinter Inbi Park. Das war praktisch so der Founders Cup auch für diese Serie. Und sie sagt selbst auch, sie würde da gerne mehr Turniere spielen. Das ist halt auf dem Damenmarkt wahrscheinlich erstmal so schnell nicht möglich. Aber sie hat da ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt, weil sie wirklich ganz, ganz großartig mit den Bedingungen, auch mit dem Platzlayout umgegangen ist. Und also zwei Majors im ersten Jahr seit Gründung der Serie kann man doch mal so stehen lassen, finde ich.
Ist nicht so schlecht, kann man absolut unterstreichen. Dame Laura Davis, aber ja sowieso eine absolute Legende, ja auch rund um den Ryder Cup involviert gewesen, bei den Kollegen von Sky UK, dort als Expertin am Start gewesen und immer wieder mit ihrer Expertise, die sie ja gesammelt hat, in so vielen Jahren, Jahrzehnten auf der LPGA-Tour, dass sie da ja jetzt das Ganze dann auch quasi Bernhard Langer der Damen.
Ja, ein bisschen schon. Also altersmäßig ist sie noch nicht so weit. muss man ihr zugute halten. Ich habe mal auch, ich glaube, es war während des Ryder Cups sogar auch, wo eine gibt einen Podcast auch von Sky Sports UK und die hatten mit Laura Davis eben gesprochen und dann ging es auch um Solheim Cup und hin und her und her und hin und so und um Captaincy generell und sie hat lustigerweise in diesem Podcast rigoros gesagt, nö, wird auf gar keinen Fall Kapitänin vom Solheim Cup Team werden wollen. Hat mich jetzt bisher auch keiner gefragt, aber ich würde es auch nicht machen wollen, ist einfach nicht meins. Da waren dann die Podcast-Kollegen so ein bisschen erst überrascht, aber sie hat halt auch gesagt, naja, so eine Captaincy, das ist jetzt irgendwie, das ist nicht lustig, also das ist was wirklich, das musst du können und das musst du, da musst du richtig Lust drauf haben und die habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. Fand ich auch ein cooles Statement. Werden wir sehen, ob sich das vielleicht nochmal irgendwie ändert. Die Chancen für eine Captaincy von ihr, also vielleicht kommt dann natürlich der Verband noch und sagt, hey, wie schaut's aus? Aber sie war da erstmal relativ klar und also mehr oder weniger wirklich nur, nee, sie hat einfach keine Lust drauf und dann hat es halt auch keinen Wert, das zu machen. Und das insofern, sie ist da, sie ist eine super taffe Dame und sehr, sehr klar einfach in ihren Ansichten und sehr pointiert, sehr britisch auch. Aber das macht einen großen Spaß, ihr zuzuhören. Und also sie ist auch auf Kommentatorenseite immer eine Bereicherung, finde ich.
Absolut, absolut. Das kann man nur unterstreichen. Gucken wir noch auf die European Tour. Da geht's in dieser Woche beim Andalusia Valderrama Masters, hosted by the Sergio Garcia Foundation, zur Sache.
Wo toller
wir
Titel wieder mal.
Wir sind eingestiegen mit sperrigen Titeln, aber der ist ja noch schwieriger. Valderrama, wo wir beim Ryder Cup waren, natürlich auch historische Stätte. 98, das erste Mal auf dem Kontinent ein Ryder Cup ausgetragen in Valderrama und das europäische Team hat damals ja gewonnen unter Führung von Seve Ballesteros und in dieser Woche, da geht es dann natürlich um Sergio Garcia, der dieses Turnier ausrichtet. Das Turnier, das heute ein bisschen später losgeht, weil das Wetter momentan in Valderrama nicht mitspielt. Deshalb können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nichts vermelden, noch keine ersten Zwischenergebnisse. Das verzögert sich alles ein bisschen hinten raus. Aber das ist ein Turnier, Desiree, was ja vor allen Dingen für Beef Johnston vor 2 Jahren so was wie der Durchbruch war, obwohl man bei ihm ja schon fast sagen muss, vielleicht ist er auch ein One-Hit-Wonder. Er ist ein großer Typ, ein toller Typ, aber sportlich konnte er diesen Sieg bisher nicht nochmal wiederholen.
Ja, also weil er vielleicht einfach auch zu viel Freude hat an allem, was halt so drumrum passiert. Nein, also das ist jetzt nicht sarkastisch und böse gemeint, sondern einfach, wenn du da zu viel Ablenkung hast und dich dann auch eben gerne ablenken lässt. Ich glaube, der genießt einfach sein Leben. Der kann offensichtlich mit den Ergebnissen schon überleben und kann da so irgendwie sein Auskommen bestreiten, hat immer wieder mal gute Platzierungen, wird da ein paar Euro oder Pfund dann einfahren. Aber tatsächlich ist die Karriere von Andrew Johnston noch ziemlich, ja, so ein bisschen on the hold. Es ist jetzt auch nicht so, dass er nicht irgendwie jetzt so vom Durchschnitt her gut genug spielt, um sich da problemlos auf der European Tour zu halten und auch auf der PGA Tour ab und zu mal gut auszusehen. Aber es war jetzt halt nichts mehr dabei, was irgendwie einem Turniersieg nahe käme. Insofern bin ich gespannt. Ich meine, es kann aber auch jederzeit sein, dass der dann irgendeinen Impuls kriegt von irgendeinem Trainer oder sonst irgendwas, der sagt, so, jetzt machen wir mal hier mal wieder ein bisschen ernst und ein bisschen weniger Werbung. Und geht nicht um Privatfernsehen, sondern um Beef. Und dann kann da natürlich, ich meine, von den Grundlagen her, der hat schon das Potenzial, da noch weitere Siege einzufahren. Aber im Moment, ich würde sagen, schöpft das auch einfach gar nicht aus. Also ich will ihm jetzt nicht absprechen, dass er trainiert natürlich. Es ist nicht so, dass er gar nichts macht. Aber ich glaube halt, dass der Fokus so ein ganz klein bisschen weg ist und dass er gerade einfach nicht wirklich mental so sharp ist, dass er einfach da jetzt ohne weiteres den nächsten Titel einfahren könnte. Halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen in der Zukunft.
Der Fokus, der sollte vor allen Dingen bei unseren deutschen Startern dann auch darauf liegen, auf jeden Fall das Wochenende zu erreichen und am Ende eine gute Platzierung, denn es geht um wichtige Punkte für die Qualifikation, für die Tourkarte. Die ist bei den meisten zwar schon ziemlich außer Reichweite, aber zumindest um sich eine halbwegs gute Kategorie für das nächste Jahr zu sichern. Sebastian Heisele am Start, Alexander Knappe am Start, Marcel Siem ist am Start, Maximilian Kiefer ist mit dabei, Florian Fritsch ebenfalls und auch Bernd Ritthammer schlägt ab. Also die sind gefordert und auch ein bisschen unter Druck.
Ja, das ist halt immer so die Zeit des Jahres auch, wo es dann um die Tourkarten geht. Du hast es schon angesprochen. Da spielst du halt auch nicht mehr jetzt nur mal so Golfturniere, um mal so zu gucken, wie das vielleicht im Frühjahr noch der Fall ist oder wo du noch ein bisschen entspannter rangehen kannst. Sieht bei allen genannten Deutschen, nicht bei allen, Maximilian Kiefer sollte die Tourkarte haben, aber ansonsten kämpfen da wirklich alle noch drum im Moment. Martin Keimer auch nicht, aber also gerade Marcel Siem wäre jetzt noch ein aussichtsreicher Kandidat aus meiner Sicht, der das noch schaffen kann, ohne eben durch die Qualifikationsturniere dann gehen zu müssen. Bei allen anderen ist der Druck groß und ist halt dann immer die Frage, hältst du dem Stand oder wie kannst du damit umgehen? Das werden wir dann letztendlich sehen, wie das verläuft, wie sie es überhaupt in den Cut schaffen. Also auch so eine unglaubliche Expertenprophezeiung. Ich gehe davon aus, dass das nicht allen möglich sein wird. Sie dürfen mich gerne eines Besseren belehren. Schöne Grüße nach Spanien. Und dann muss man halt gucken, ob da noch, weil so wahnsinnig viele Turniere bleiben nicht mehr übrig. Und wir werden eh demnächst dann vom Race to Dubai sprechen. Also sprich von der Jahresendwertung, wer da wo liegt. Mhm. Und da müssten die dann ihre Schäfchen schon im Trocknen haben.
Da hoffen wir natürlich drauf, dass es ein paar dann zumindest noch schaffen oder zumindest sich in diese engere Verlosung reinspielen. Für Masse 7, da zeigte ja zumindest in der letzten Woche die Formkurve etwas nach oben. Sergio Garcia, lass uns über den noch kurz sprechen. Der ist nicht nur Ausrichter, der ist auch Titelverteidiger in Valderrama. Der hatte da ja im letzten Jahr einen wirklich starken Lauf zum Ende der Saison bei diesem Turnier hingelegt. Der, ja, von dem wird letztlich sowas Ähnliches erwartet, dann auch wie von Justin Rose letzte Woche beim British Masters, nämlich sich gut auf dem Platz zu verkaufen und natürlich auch das Turnier gut zu repräsentieren und für die Starter mit da zu sein.
Habe ich null Bedenken, was das Letztere anbelangt. Sergio Garcia ist genau so ein Typ, auch wie Justin Rose letztendlich, also ein ganz anderer Typ, aber in einem sind sie sich ähnlich, nämlich sie sind, glaube ich, sehr, sehr gute Turniergastgeber, haben das sehr, sehr gut im Griff, da einfach einen guten Raum zu schaffen für die Kollegen, die dann da eine tolle Woche haben in Spanien. Ich meine, der Platz ist eh fantastisch, das ist klar. Und das Turnier hat sich etabliert und Sergio Garcia ist es Titelverteidiger. Bei Justin Rose hatten wir jetzt ja festgestellt, wie bei so vielen, auch bei Rory McIlroy schon, einfach die Spieler, die so Turniere hosten, sind natürlich oft in Anspruch genommen von Marketingaktionen, natürlich von Pressekonferenzen, die müssen natürlich da repräsentieren und viel Zeit für das Drumherum aufwenden, was die anderen ja dann nicht müssen. Mhm. Und insofern ist es, finde ich, immer schwierig mit der Last dieser Pflichten, dieser Hostpflichten, das Turnier dann zu gewinnen, weil da auch so ein bisschen der Fokus, du bist halt einfach nicht nur als Golfspieler da, du bist halt auch noch als Repräsentant da und du hast da einfach, dann will der wieder was und will der wieder was, also du bist halt drumherum auch noch gefordert und insofern ist das, kann natürlich trotzdem klappen, um Gottes Willen, ich sage nicht, dass man als Host nie das eigene Turnier gewinnen kann, aber es ist halt schon schwieriger, sich da nicht ablenken zu lassen. Ich glaube allerdings, dass bei Sergio Garcia der Genuss jetzt gerade so hoch ist und einfach diese Freude darüber, sich im absolut richtigen Zeitpunkt da beim Ryder Cup so dermaßen gut noch präsentieren zu können und dem Team so sehr helfen zu können, dass das ihn trägt und dass der womöglich da jetzt die ganze Woche da wunderbar durchspielt. Also das kann alles passieren. Die Form, wenn er die noch irgendwie übrig behalten hat vom Ryder Cup, damit lässt sich erstmal was anfangen. Also da ist definitiv ein absolutes Up zu verzeichnen. Mhm. Bei ihm müssen wir halt auch schauen, was natürlich die Kollegen machen. Es sind ja auch noch 1 bis 2 andere Leute da, die ein bisschen wissen, wie man Golfschläger schwingt. Aber auf Sergio Garcia bin ich gespannt. Wer übrigens auch wieder auftaucht, ist Joost Luiten, der Niederländer. Verletzungspause, längere Verletzungspause hat ja auch, er hat zum Beispiel sein Heimturnier nicht spielen können, die KLM Open, weil er da verletzt war, war dann quasi nur als so ein bisschen Gastgebervertreter am Start. Der war letztes Jahr sehr, sehr gut dabei, hat da Sergio Garcia einen guten Fight geliefert. Würde man theoretisch sagen, erstes Turnier nach der Verletzung, lassen wir es mal langsam angehen, aber da weißt du auch nie, ob der vielleicht irgendwie wirklich sich da super erholt hat und da dann auf dem Platz auch so richtig auftritt.
Werden wir alles verfolgen. Morgen gucken wir mal auf die erste Runde zurück hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und am Montag, da gibt es dann die Gesamtanalyse des Turniers, aber auch das Turnier auf der PGA Tour interessiert uns natürlich. Wir gucken auf alles, was in Sachen Golf am Wochenende passiert und auch auf das spannende Rennen um die Nummer 1 der Weltrangliste, Brooks Koepka. Der könnte ja bei optimalem Turnierverlauf Justin Thomas diesen Platz entreißen. Wir werden das alles...
Dustin Johnson.
Dustin Johnson natürlich zusammen oder auch Justin Thomas. Auch der hat nämlich Chancen, die Nummer 1 noch zu erreichen. All das dann am Montag bei uns in der Sendung und bis dahin übe ich nochmal Dustin Johnson, Justin Thomas, Dustin Johnson.
Bis
Montag kriege ich es hin. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.